ARD. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hormone bestimmen, wann wir hungrig sind, wie gut wir schlafen, wie sehr wir jemanden lieben oder wie stark wir uns über die Kollegin im Büro aufregen. Ohne sie quasi geht nichts. Atmung, Stoffwechsel, Körpertemperatur, Hormone steuern unser Leben und schützen uns auch vor Krankheiten. Und trotzdem haben sie manchmal ein schlechtes Image. Wir wollen Zusammenhänge erklären zwischen Hormonen und unserer Gesundheit. Wir wollen zeigen, wie Hormone geschlechterspezifisch wirken. Und wir fragen uns, was passiert eigentlich bei der Hormonparty, sagen wir es mal so, in den Wechseljahren, sowohl bei Frauen als auch bei Männern? Und was hat es mit Umwelthormonen auf sich? Darüber sprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt von MDR Sachsen. Ich bin Sina Peschke und diesen Podcast finden Sie übrigens jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und das sind unsere Gäste. Dr. Katrin Schaudig, sie ist Frauenärztin mit Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie aus Hamburg und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Und ganz wichtig, viele kennen Sie natürlich aus dem MDR-Wechseljahre-Podcast Hormongesteuert. Frau Dr. Schaudig, ich bin froh, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Peschke.
Einen wunderschönen guten Abend. Dann ist bei uns Professor Christian Thomas. Er ist Klinikdirektor der Klinik und Poliklinik für Urologie am Universitätsklinikum in Dresden. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Privatdozent Dr. Tadeusz Till-Wisniewski. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 am Klinikum in Chemnitz. Einen wunderschönen guten Abend auch Ihnen.
Schönen guten Abend, Frau Peschke.
So, und ich wollte Ihnen noch sagen, weil Frau Schaudig zugeschaltet ist und Sie sich nicht sehen, betrifft auch Sie, Frau Schaudig, fühlen Sie sich bitte frei, sich gegenseitig ins Wort zu fallen, auch wenn Sie Ihre Mitdiskutanten nicht sehen. Ja, das wollte ich noch ganz kurz loswerden, ja? So, zum Thema Hormone. Herr Dr. Wisniewski, Sie haben das in unseren Vorgesprächen so schön erklärt. Sie haben gesagt, Hormone sind sowas wie das Betriebssystem des Körpers.
Ja, Betriebssystem ist ja im Endeffekt die Möglichkeit, dass die Organe miteinander kommunizieren können.
Ja.
Man muss bedenken, wir kennen Hormone als Hormone eigentlich erst seit 1905. Gute 100 Jahre. Mhm. Bis dahin dachten die Mediziner eigentlich, alles geht von unserem zentralen Nervensystem aus, also komplett kopfgesteuert. Mhm. Bis dann ein Physiologe in England festgestellt hat, nee, der Körper kann sich auch selbst regulieren und hat dann Botenstoffe erkannt, die sozusagen unabhängig von unserem Hirn, von unserer zentralen Schaltstelle, Regulationsmechanismen.
Und ganz wichtig, Botenstoffe mit T.
Botenstoffe, nicht Boden. Genau. Ja, tut mir leid. So als Franke hat man immer D und T.
Nein, ich will das nur noch mal erklären, weil dann kann man sich ja auch auch einiges herleiten, ne, wenn man da genau drauf achtet.
Deswegen versuche ich auch die deutsche Nomenklatur. Botenstoffe ist immer wichtig. Erklärt viel.
Okay. Waren Sie schon am Ende oder habe ich Sie nur unterbrochen?
Ich hätte noch.
Ja, genau, bitte.
Ja. Und dann die nächsten 30 Jahre gab es dann wirklich, hat man viele Hormone gefunden. Hormon kommt aus dem Griechischen.
Ja.
Ist ja auch so ein Fremdwort. Heißt eigentlich der Antreiber. Mhm. Ein Antreibt. Und das hat der Erstbeschreiber hat gesehen. Mensch, wenn man da in einem Dünndarm was macht, dann funktionieren die Verdauungssäfte von selbst. Ja, dass Verdauungssäfte ausgeschüttet werden, angetrieben werden durch etwas. Im Endeffekt hat sich dann im Laufe der Zeit, der nächsten 20, 30, 40 Jahre herausgestellt, letztes Jahrhundert, dass die komplette Einstellung vom Körper, die wir haben, ob wir Freude empfinden, ob es uns schlecht geht, ob wir Hunger haben, ob wir schlafen können, dass das nicht zentral nervös gesteuert ist, also nicht durch Nervenimpulse, sondern einfach bestimmte Stoffe in unserem Blut sind, die unsere Stimmung machen. Die Grundeinstellung für jede Zelle. Nicht jede Zelle kann einen Nerven haben und braucht deswegen einen Stoff, der ihr sagt, in die Richtung gehen wir. Deswegen vergleiche ich das gerne mit dem Betriebssystem. Auf diesem Betriebssystem haben Sie mehrere Programme. Mhm. Die einen schreiben Text, die anderen rechnen irgendwas, andere haben Spiele, aber alle laufen auf einem Betriebssystem. Mhm. Und deswegen hatte ich diesen Vergleich gewählt. Chemnitz als technische Universitätsstadt hat natürlich gleich technische Vergleiche.
Ja, ist klar. Wie viele unterschiedliche Hormone gibt es denn eigentlich?
Schwierig zu sagen. Also es sind mehr als 1000. Mhm. Mehr als 1000. Denn gut, man kennt so die großen Hormone, Adrenalin, Endorphine. Und da gibt es Endorphine, schon allein dieser Name, Endorphine hat jeder schon mal gehört, der einmal Bungee-Jumpen geht, macht es, um den Endorphin-Adrenalin-Kick zu bekommen. Mhm. Endorphine ist schon wieder eine Gruppe mit zahlreichen Unterhormonen, Unterbotenstoffen.
Ja.
Und deswegen ist 1000 sicherlich nicht die Zahl nach oben, die es wirklich so definiert. Mhm. Cortisol ist auch ein wichtiger Spieler, aber da gibt es auch viele verschiedene Hormone, die dann daraus wieder gebaut werden.
Ich wollte einfach nur noch ein paar handelsübliche Hormone nochmal nennen, weil wenn man sich auf dieses Thema vorbereitet, ist mir aufgefallen, denke ich an Hormone, denke ich zuallererst erstmal an die Sexualhormone, ne? So wie Östrogene oder Testosteron, aber auch dann kommt das Glückshormon, das fällt mir noch ein, Serotonin oder Insulin, das Hormon, was bei Diabetes eine Rolle spielt. Cortisol hatten Sie gerade schon gesagt, Melatonin ist das Schlafhormon, Dopamin ist auch so ein Glückshormon.
Der Kick.
Das ist der Kick. Und Adrenalin ist das, was man braucht, um von 0 auf 100 zu kommen, sozusagen.
Ja. Der Kassenschlager ist natürlich auch noch Hormone, die wir substituieren. Viele von Ihren Hörern nehmen sicherlich Schilddrüsenhormone. Die dürfen wir nicht vergessen.
Genau, Schilddrüsenhormone. Ja, stimmt, die hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, es gibt die Biohormone, die man in sich hat, und es gibt auch noch synthetische Hormone, die man zuführen kann.
Gewollt und ungewollt. Die meisten synthetischen Hormone.
Gehen Sie ruhig ein bisschen näher ans
Mikrofon. Die meisten synthetischen Hormone imitieren meistens schon unsere eigenen Hormone. Dann gibt es natürlich auch Hormone, die wir eigentlich aus der Natur aufnehmen. Haben wahrscheinlich schon mal so Phytoöstrogen gehört, was in Soja oder Hülsenfrüchten gerne ist. Oder dann auch so endokrine Disruptoren, ja, diese Umwelthormone. Da denke ich, haben wir später noch ein bisschen Zeit drüber zu reden, weil das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema.
Ja, Herr Professor Thomas, was hat die Wissenschaft in den letzten 20 Jahren, das fällt Ihnen da sofort ein, zum Thema Hormone Wichtiges und Unglaubliches hervorgebracht? Mal so ein Beispiel, was uns vielleicht jeden Tag begegnet, aber wir es gar nicht so richtig wahrnehmen.
Also ich glaube, ganz wichtig ist die Erkenntnis, dass es auch beim Mann eine Art Wechseljahre gibt, was, sagen wir mal, erst in den letzten anderthalb, zwei Jahrzehnten deutlich mehr Relevanz findet. Mhm. Das sogenannte Aging Male, dass es auch ab dem 40. Lebensjahr zum Testosteronabfall beim Mann kommen kann. Mhm. Und man geht davon aus, dass es so 1-2% pro Jahr sind. Nicht jeder wird dadurch symptomatisch. Man nimmt also an, dass etwa 5% aller 60-Jährigen einen relevanten Testosteronmangel aufweisen. Mhm. Und das hat man erkannt, die Diagnostik vorangetrieben und jetzt auch Möglichkeiten gefunden bei Patienten, die hier eine Symptomatik aufweisen, natürlich auch Abhilfe zu schaffen, entgegenzuwirken und damit die Lebensqualität wieder steigern zu können.
Das beruhigt uns Frauen auch irgendwie ein bisschen, dass auch Männer da nicht drumherum kommen. Da gehen wir dann auch nochmal detailliert drauf ein, später in der Sendung. Frau Dr. Schaudig, können Sie mir vielleicht oder uns vielleicht erklären, warum trotzdem so viele Männer immer noch glauben, dass Hormone so ein typisches Frauenthema sind? Haben Sie da als...
Also ich muss da schon so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich würde eigentlich nicht von Wechseljahren bei Männern sprechen, sondern das ist tatsächlich ja ein Alterungsprozess mit einem allmählichen Abnehmen der Hormonproduktion. Der Kollege hat es ja gerade gesagt, 1-2% pro Jahr. Der krasse Unterschied zu den Wechseljahren der Frau ist, dass dieser Hormonabfall so schlagartig oder relativ schlagartig passiert. Das heißt, von einem üppigen Hormon, Haushalt, der den weiblichen Zyklus bestimmt und der dafür gemacht ist, schwanger zu werden, geht es plötzlich auf null. Das heißt, wir haben hier nicht einen Abfall von 1-2% über einen langen Zeitraum, sondern in dem Moment, wo der Eizellvorrat bei Frauen aufgebraucht ist, werden auch die weiblichen Hormone nicht mehr produziert. Das heißt, vor den Wechseljahren haben wir Östrogenspiegel bis 300 im Monat und mit Einsetzen der Menopause, also der letzten Blutung im Leben einer Frau, haben wir dann null Hormon. Also da geht es nicht um 1-2%, sondern da geht es von 100% auf 0%. Und das ist schon, finde ich, ein deutlicher Unterschied. Und dieser Übergangsprozess, der dauert schon ein paar Jahre, aber der führt auch zu starken Hormonschwankungen. Und ich glaube nicht, dass man das, was bei Männern passiert, dieser allmähliche Abfall, der durchaus auch Symptome macht und die Lebensqualität verschlechtern kann, dass man das tatsächlich mit den Wechseljahren der Frau gleichsetzen kann. Das ist einfach ein anderer physiologischer Prozess.
Aber es reicht vielleicht für so eine Art Midlife-Crisis, oder?
Dafür, ja, die hat sicherlich noch, da muss ich jetzt mal sagen, die hat vielleicht auch noch andere Gründe.
Okay, Frau Schaudig, Sie sind Frauenärztin mit dem Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie aus Hamburg. Sie sind ausgewiesene Expertin für die Wechseljahre der Frau. Viele von unseren Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörern kennen Sie aus dem sehr erfolgreichen MDR-Wechseljahre-Podcast Hormongesteuert. Ja. Die Nachricht ist keine Woche her. Ich möchte jetzt mal sozusagen ein bisschen Lust auf mehr machen nach den Nachrichten, um kurz nach halb. Die Amerikaner haben ihre schärfste Warnung vor der Hormonersatztherapie auf kein Brustkrebsrisiko bei Hormonersatztherapie heruntergefahren. Bedeutet das jetzt das Comeback der Hormonersatztherapie?
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass diese Äußerung von der FDA, also der amerikanischen Behörde, schon sehr bemerkenswert ist. Und vor allen Dingen dieser Schwenk schon wieder von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 ist auch was, was ich prinzipiell nicht gut finde. Diese Warnung, die die Behörden hatten, sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Das ist eine sogenannte Blackbox Warning, wo auf jedem Beipackzettel oder der Packung draufsteht, man warnt vor potenziell schwerwiegenden Risiken. Die haben sie jetzt aufgehoben. Dass gleichzeitig in der Pressekonferenz davon gesprochen wurde, dass vielleicht gar keine Risiken da wären, da würde ich jetzt trotzdem vorwarnen, weil wir doch bei langzeitiger Einnahme gewisse Risiken haben. Und es ist wieder dieses von 0 auf 100 oder 100 auf 0. Ja. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und ich denke, wir sind sowieso in einer Phase, wo Hormone doch wieder etwas populärer werden. Also Hormone zum Schlucken gegen Wechseljahrsbeschwerden oder gegen Beschwerden nach der Menopause. Da sind wir sowieso schon so ein bisschen im Bereich dessen, dass wir da großzügiger werden. Von einer Renaissance in dem Sinn würde ich nicht sprechen. Ich würde aber schon sagen, dass diese Endwarnung der amerikanischen Behörden zumindest auch hier dazu führen wird, dass man bei Leuten, die grundsätzlich gegen Hormone sind, die gibt es ja auch in dieser Republik, vielleicht doch ein Umdenken herbeiführen könnte. Das würde mich sehr freuen, das würde ich auch begrüßen. Ich warne vor undifferenzierten Vorgehen.
Frau Dr. Schaudig, aktuell sind ca. 9 Millionen Frauen in Deutschland in den Wechseljahren. Das ist die Zeit, in der der Hormonhaushalt aus dem gewohnten Gleichgewicht gerät. Und viele davon haben auch Beschwerden. Ganz wichtig zu wissen, dass Beschwerden weit über die Hitzewallungen hinausgehen, die man so landläufig kennt. Was steht denn noch so alles auf der Liste der Beschwerden?
Womit die Beschwerden häufig anfangen, und da denken Frauen noch gar nicht an Wechseljahre, sind Schlafstörungen, die extrem beeinträchtigend sein können. Auch Stimmungsschwankungen, kognitive Einschränkungen, also Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen. Das ist was vor allen Dingen in der Übergangsphase eine Rolle spielt. Also wenn die Zyklen unregelmäßig werden und der Hintergrund ist, dass unser Zwischenhirn, was diesen Zyklus steuert, das wir nicht willkürlich beeinflussen können, verzweifelt versucht, doch noch mal eine Schwangerschaft zu erzielen. Das heißt, was da passiert ist, die Hormone gehen extrem rauf und runter. Und dieses Rauf und Runter dieser Hormone macht den Frauen diese Beschwerden. Die haben da noch gar keine Hitzewallung, weil das ist das, was eigentlich erst richtig greift, wenn längere Phasen vom Östrogenmangel da sind. Dann gibt es noch so Beschwerden wie mehr Kopfschmerzen, Schwindel, ganz unspezifische Dinge, Herzrasen, Gelenkbeschwerden, Später, wenn der Östrogenmangel dann richtig greift, haben wir dann auch zunehmend trockene Scheide, Schmerzen beim Verkehr. Also die Liste ist lang. Ich kann jetzt nur so ein paar aufzählen von Dingen, die häufig sind.
Ja. Und Frauen reden da immer noch nicht so gerne darüber. Das habe ich auch schon oftmals festgestellt. Wie vielen Frauen, die das haben, kann theoretisch geholfen werden, dass sie wieder ihre Lebensqualität zurückbekommen?
Also wenn Frauen Beschwerden haben, kann man eigentlich bei fast allen irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass die Lebensqualität zurückkommt. Besonders gut geht es mit einer Hormontherapie, aber das kommt immer darauf an, wie ausgeprägt die Beschwerden sind. Manche Frauen haben zum Beispiel Zustand nach Brustkrebs oder andere schwere Erkrankungen, wo man keine Hormone nehmen darf. Mittlerweile haben wir aber doch ein ganz gutes Portfolio, dass wir auch den Frauen helfen können, ohne Hormone.
Okay, und wie machen Sie das?
Also ohne Hormone, da kann man natürlich, auch da nochmal kommt es drauf an, wie stark sind die Beschwerden, mit pflanzlichen Präparaten, mit schlaffördernden Medikamenten, mit stimmungsaufhellenden Medikamenten, da gibt es ganz viel. Gegen die Hitzewallung haben wir jetzt ziemlich neu im Rennen, seit knapp 2 Jahren, sogenannte Neurokinin-B-Antagonisten. Das sind Stoffe, die im Gehirn am Wärmeregulationszentrum quasi den Trigger für die Hitzewallungen blockieren. Das sind keine Hormone. Das heißt, das können auch Frauen nehmen, die keine Hormone nehmen dürfen. Und das ist relativ effektiv, hilft das gegen Hitzewallung und auch ein bisschen gegen die Schlafstörung.
Sie sind eine ausgewiesene Expertin für die Hormonersatztherapie, die unter Frauen immer noch kritisch gesehen wird, weil eine große amerikanische Studie 2002 ja doch irgendwie falsch interpretiert wurde. Sowas ist doch immer sehr schwer rückgängig zu machen. Wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, ne, dann wie schätzen Sie das ein?
Also ich schätze dieses Risiko als maßlos übertrieben dargestellt ein. Wenn Sie in diese Studie reingehen, dann sehen Sie, dass doch verhältnismäßig wenige Frauen tatsächlich von Ereignissen betroffen waren. Ich sage mal eine Hausnummer, die haben das runtergerechnet. Auf 10.000 Frauen pro Jahr gab es weniger als 10 Ereignisse pro Jahr. Das ist eine seltene Nebenwirkung und die wurden ein bisschen aufgebauscht. Was etwas häufiger war, war bei geschluckten Hormonen die Thrombosehäufigkeit. Das ist tatsächlich so ein bisschen mehr auch Schlaganfälle. Auch Brustkrebs war in dieser Studie 7 Frauen auf 10.000 pro Jahr, also eine relativ geringe Anzahl. Und jetzt kommt natürlich immer die Frage, wenn Sie einfach sagen, erhöht Brustkrebs, Schlaganfall, Thrombosegefahr, dann denken Sie, oh mein Gott, jede zweite Frau fällt tot um, und so war es eben gar nicht. Noch dazu kam, dass Präparate verwendet wurden in der Studie, die wir in Deutschland überhaupt nicht mehr verwenden. Und vor allen Dingen muss man auch sehr differenzieren, welche Art von Hormonen man gibt, was bringt die Frau mit. In dieser Studie war es zum Beispiel so, dass die Frauen relativ alt waren, die untersucht wurden bei Eingang in die Studie. Und wenn man da mal die Untergruppe anschaut, der Frauen zwischen 50 und 60, dann war die Anzahl der Ereignisse noch viel geringer. Und da war es sogar so, dass die Gesamtüberlebensrate in diesem Studienarm sogar besser war als bei Frauen ohne Hormone. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, okay, im Gießkannenprinzip Hormone auf alle. Man muss einfach gucken, was hat die Frau für Beschwerden, was bringt sie für ein Risikoprofil, was bringt sie für Ängste mit, und dann im Einzelfall entscheiden. Vielen Frauen kann man gut helfen mit Hormonen.
Was müssen Sie denn noch zur Rehabilitierung der Hormonersatztherapie anführen?
Also ich glaube, das Allerschlimmste ist eigentlich das, was Sie gesagt haben. Ist der Ruf erst ruiniert, dann ist es ganz schwer, diesen Ruf wieder wegzukriegen. Also A, steigt die Lebensqualität, das ist in zahllosen Studien belegt, gerade bei den Frauen, die Hitzewallungen und Schlafstörungen haben. Auch die psychischen Beeinträchtigungen werden deutlich besser. Ich erlebe das täglich in der Praxis, dass Frauen kommen und sagen, boah, ey, ich habe mein altes Leben zurück. Also das ist so ein Satz, den ich wirklich oft höre. Dann haben wir noch angenehme Nebeneffekte, außer dass Beschwerden besser werden. Übrigens werden auch Gelenkschmerzen häufig besser, Beschwerden im Bereich des Skelettsystems. Was ein wichtiger Punkt ist, dass wir mit Hormonen Osteoporose vorbeugen können. Also das heißt, mit Wegfall der Hormone, mit den Wechseljahren, also der weiblichen Hormone, werden die Knochen schlechter, die Knochendichte sinkt und das führt zu einer erhöhten Knochenbruchgefahr. Und Frauen, die Hormone nehmen, die haben einfach ein deutlich reduziertes Risiko dafür. Wahrscheinlich werden auch Herz-Kreislauf-Voraussetzungen und auch zum Beispiel das Risiko für Diabetes gesenkt bei Frauen, die Hormone nehmen. Also wir haben so eine ganze Reihe von positiven Aspekten und auf der Gegenseite, und das muss man abwägen, steht, auch wenn man bioidentische Hormone verwendet, ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko, das tatsächlich steigt, je länger man die nimmt. Mhm. Auch dieses Risiko ist sehr überschaubar, aber das muss man schon abwägen. Und wenn jetzt bei dieser Meldung der FDA, also aus USA rauskam,
was wir vorhin kurz
Brustkrebsrisiko
besprochen haben,
ja. Brustkrebsrisiko ist Quatsch, nee, das stimmt nicht. Also die Daten, die wir haben, zeigen, Langzeithormoneinnahme macht ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko und dann muss man für sich entscheiden, wie stark leidet meine Lebensqualität im Moment, gehe ich ein kleines Risiko ein? Wir gehen den ganzen Tag Risiken ein. Jedes Glas Wein, was ich abends trinke, erhöht mein Brustkrebsrisiko. Darüber macht man sich ungern Gedanken, weil das ja an der Convenience kratzt. Also ich möchte halt meinen Wein trinken, ich möchte keinen Sport machen, ich möchte auch nicht abnehmen. Alles so Dinge, die Frauen ungern hören. Aber das sind alles Faktoren, die zum Beispiel das Brustkrebsrisiko sehr viel deutlicher erhöhen als eine Hormongabe. Mhm. Also Alkohol, Übergewicht und kein Sport.
Ich habe heute vor dieser Sendung mit einer Gynäkologin telefoniert zu diesem Thema und sie sagte, das könnte ein Gamechanger werden, diese Nachricht aus den USA.
Sie meinen diese Aussage?
Ja.
Ja, das, also ich würde es nicht so drastisch ausdrücken, weil wir sowieso schon aufgrund vieler Fortbildungen und Studien, die wir haben, auf dem Weg sind, dass wir wieder eine positivere Beurteilung der Hormontherapie haben. Insofern würde ich mal sagen, gibt es vielleicht diesen Trend nochmal so einen Ruck nach oben. Game Changer würde ich es nicht nennen.
Wie viele Frauen nutzen denn im Moment diese Hormonersatztherapie?
Ja, die Zahlen steigen. Wir haben so ein bisschen variable Daten. Von den Krankenkassen wird immer noch gesagt, so rund 10%. Es gibt aber auch Studien und Befragungen an Frauen, wo höhere Zahlen bereits genannt werden, 14-16%. Das ist statistisch schwer zu erfassen. Aber wenn man bedenkt, dass ungefähr ein Drittel oder ein gutes Drittel der Frauen erhebliche Beschwerden in den Wechseljahren haben, dann muss man sagen, ist immer noch eine Lücke, die klafft bei den Frauen mit einem hohen Leidensdruck und die trotzdem keine Hormone nehmen. Ich glaube, diese Lücke gilt es langfristig zu schließen und im Einzelfall muss man dann eben alle Risiken auch bedenken und abwägen.
Jetzt haben Sie vorhin von bioidentischen und synthetischen Hormonen gesprochen. Also bioidentisch, dieses Wort gibt es noch nicht so lange in dem Zusammenhang. Also Hormone waren Hormone, jetzt macht man plötzlich einen Unterschied zwischen synthetischen und bioidentischen. Das klingt so, als wäre es körpereigen, ist es aber trotzdem nicht.
Naja, es kommt natürlich trotzdem aus irgendeinem Reagenzglas. Aber vielleicht muss man dazu ausholen und sagen, dass durch Stoffe, die in Pflanzen drin sind, namentlich die Yamswurzel und die Sojapflanze, gewinnt man einen Stoff, der heißt Diosgenin. Und den kann man mit industriellen Prozessen umformen, dass am Ende die Strukturformel da steht, die genau gleiche ist wie das Hormon, was der Körper, also der Eierstock in dem Fall Östrogen, Progesteron produziert, auch Testosteron, auch Cortison wird aus diesen Substanzen hergestellt. Das nennt man halbsynthetische Herstellung. Entscheidend ist, dass das Molekül, was am Ende steht, dem aus dem Körper oder mit dem aus dem Körper identisch ist. Daher auch das Wort bioidentisch. Ich finde das auch einen schwierigen Begriff. Es kommt natürlich trotzdem irgendwo aus einer Fabrik oder aus einer Fabrikation, aber der Stoff selber ist identisch. Jetzt muss man nochmal unterscheiden, wie bringe ich den Stoff in die Frau rein? Lasse ich das schlucken oder verwende ich zum Beispiel beim Östrogen, geht es sehr gut, Präparate, die über die Haut aufgenommen werden. Und damit kommen wir dem natürlichen Mechanismus extrem nah, denn unser Eierstock schüttet ja das Östrogen nicht in den Magen, sondern gibt es ins Blut ab. Und dann wird es anders verstoffwechselt als beim Schlucken zum Beispiel. Beim Schlucken wandert es erstmal in die Leber und die Leber formiert den Stoff schon mal ein bisschen um, baut ihn ein bisschen um. Das heißt, in dem Moment, wo wir Hormone schlucken, auch wenn die Substanz bioidentisch ist, wirkt es nicht mehr genauso wie in der Natur. Sie sehen, komplexes Thema, ganz vielschichtig. Und man muss einfach wirklich mit der Lupe genau hinschauen, was man Frauen rät und nicht so ein Hauruck-Verfahren sagen, so Hormone sind wieder klasse. Man muss einfach gucken.
Okay, habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass die synthetischen Hormone mehr Schlaganfälle und Herzinfarkte als Nebenwirkung haben als die bioidentischen?
Nee, das habe ich vielleicht auch falsch ausgedrückt. In dem Moment, wo Sie Östrogene, und zwar wurscht, ob bioidentisch oder nicht, schlucken, haben Sie ein erhöhtes Thrombose- und auch ein etwas erhöhtes Schlaganfallrisiko. Das liegt daran, dass es in der Leber dazu führt, dass mehr Gerinnungsstoffe gebildet werden. Und in dem Moment, wo Sie Östrogen, und da verwenden wir tatsächlich ausschließlich das dem Körper gleiche Östrogen, wenn Sie das über die Haut zuführen, haben Sie diesen Gerinnungseffekt. Wenn Sie niedrige Dosierungen nehmen, dann haben Sie diesen Gerinnungseffekt nicht. Das heißt, das ist jetzt mehr eine Frage der Art der Anwendung. Und ich sage synthetische Hormone, in dieser großen Studie, die Sie vorhin angesprochen haben, die vor 23 Jahren publiziert wurde, da hat man das Östrogen genommen, was aus Pferde, aus dem Urin schwangerer Stuten gewonnen wurde. Das heißt, es war auch so eine Mischung aller möglichen östrogenartigen Stoffe. Wenn Sie so wollen, war das natürlich auch bio, weil Stutenurin ist ja bio, aber eben anders und nicht identisch mit den, ja, ist so, oder?
Ja, klar.
Nicht identisch mit den Hormonen, die, ich sehe jetzt leider nicht, ob die Herren mitlachen, aber sie lachen.
Sie grinsen.
Aber es ist eben nicht das Gleiche wie das, was im Körper vorkommt. Sehr viel komplizierter ist es bei den Gelbkörperhormonen. Da haben wir einmal das körpereigene Progesteron, das Gelbkörperhormon, was immer erst nach dem Eisprung produziert wird und was eigentlich dafür da ist, optimale Voraussetzungen für die Schwangerschaft zu schaffen, die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten und so weiter. Das konnte man lange nicht herstellen, dass es stabil war, sodass man auch für die Entwicklung der Antibabypillen synthetische Gestagene in verschiedenster Art hergestellt wird. Und da wissen wir tatsächlich, dass diese synthetischen Gestagene, ich sage jetzt mal so das Schlagwort synthetisch, die nämlich anders aussehen als das körpereigene Progesteron, dass die zum Beispiel etwas höheres Brustkrebsrisiko mit sich bringen, als wenn wir das natürliche Progesteron verwenden. Und da gibt es noch so einen Sidekick von dem natürlichen Progesteron, das heißt Dydrogesteron, die beide offenbar zwar auch eine leichte Brustkrebsrisikoerhöhung machen, aber deutlich weniger als diese anderen synthetischen Gestagene.
Also wir merken schon,
sehr kompliziert.
Ich wollte es gerade sagen, es ist eine Wissenschaft für sich. Und ich habe auch von Ihnen gelernt, aus Ihrem Podcast, dass es noch keine regelrechte Arztausbildung zum Thema Wechseljahre und Menopause gibt. Geht das endlich mal vorwärts?
Ja, das geht vorwärts. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe erarbeitet gerade ein Curriculum für genau dieses Thema Hormone, weil das in der Facharztausbildung an den Kliniken einfach nicht vorkommt. Theoretisch ist es Teil des Fachs, steht auch im Facharztkatalog so drin, aber es ist schwierig, es zu vermitteln in einem Patientensetting, die keine Hormonprobleme haben, sondern wegen anderer Probleme im Krankenhaus liegen. Hm. Hormon ist ein ambulantes Thema, aber die Gesellschaft arbeitet daran, die Deutsche Menopausengesellschaft macht unablässig Fortbildung. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel wir versuchen, auch das Thema an unsere Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Und ich habe schon den Eindruck, da bewegt sich ganz schön viel. Gerade die jüngeren Kollegen, die machen viele Fortbildungen bei uns mit. Also da passiert was.
Okay. Es gibt aber auch Länder, die, was Menopause und Frauen in der Menopause weiter sind als wir. Das Deutsche Ärzteblatt hat vor einem Jahr berichtet, dass britische Arbeitgeber nach Ansicht einer britischen Aufsichtsbehörde Rücksicht auf Frauen in der Menopause nehmen müssen. Was müssen die tun?
Das ist eine gute Frage. Also da kann ich vielleicht auch gleich nochmal sagen, da sind wir auch in Deutschland bereits auf einem guten Weg. Es gibt auch mittlerweile deutsche Studien. Ich würde sagen, wir hängen den Engländern so 2 Jahre hinterher. Das Wichtigste bei allem ist die Aufklärung und die Information der Frauen. Und da passiert inzwischen auch ganz viel. Es vergeht kein Monat, wo ich nicht mindestens in 1-2 Firmen allein Aufklärungsvorträge halte für Frauen, also für die ArbeitnehmerInnen, die Wechseljahrsbeschwerden haben. Manche Betriebe bieten sogar eine Sprechstunde spezial an für ihre Frauen. Gibt es in Hamburg zum Beispiel hier eine. Da beraten wir einmal im Monat Mitarbeiterinnen der Firma zum Thema Hormone und Wechseljahre. Was kann man natürlich machen? Ruheräume schaffen, wenn es möglich ist. Homeoffice, Gleitzeit möglich. Das geht natürlich nicht bei allen Betrieben. Wenn Sie ein kleiner Betrieb sind, können Sie nicht sagen, ja, kann jeder kommen, wann er will. Das geht nicht. Aber da passiert viel und man kann auch vieles machen. Gut, die lapidare Ratschlag, Ventilatoren aufzustellen gegen Hitzeballung, muss ich gestehen, finde ich jetzt so mäßig hilfreich. Aber ich glaube, allerdings, dass alleine das Bewusstsein der Frauen geschärft wird und dass die Umgebung zumindest versteht, hoppla, dass die jetzt gerade schlecht drauf ist, hat vielleicht einfach einen hormonellen Grund.
Was hat denn das eigentlich für eine volkswirtschaftliche Relevanz, wenn wir von 9 Millionen Frauen reden?
Ja, da kommt jetzt nochmal die 9 Milliarden. Also es gibt eine Studie aus Berlin, die ausgerechnet haben, dass es die Wirtschaft dass die Wechseljahre die Wirtschaft 9,2 Milliarden im Jahr Kosten, Euro, das ist ganz schön viel. Und da ist noch nicht mit einberechnet, wenn die Frauen krankgeschrieben werden oder wenn sie in Frührente gehen und deswegen der Wirtschaft verloren gehen, sondern das ist alleine der Ausfall von Produktivität aufgrund von schlechter Konzentration, schlechtem Schlaf, schlechter Stimmung. Und da ist die 9,2 Milliarden wahrscheinlich eine konservative Schätzung.
Okay. Frau Schaudig, das war jetzt nur ein kleines bisschen von dem, was man von Ihnen lernen kann und alles erfahren kann. Eine kurze Frage zum Schluss würde ich noch reinschieben. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Und zwar diese Hormonersatztherapie. Da kommt die Frage, kann ich das auch mal ausprobieren, um zu merken, ob mir das was bringt und dann wieder absetzen, ohne ein Risiko einzugehen? Was sagen Sie?
Unbedingt, kann man machen und man kann es auch wieder absetzen. Ist auch nicht so, dass dann die Beschwerden unbedingt voll wiederkommen. Ausprobieren schadet nicht und vielleicht, wir haben ja die Podcast-Inhalte auch in einem Buch jetzt gepackt, Hot Stuff, das kann man nachlesen. Da ist das
Hot
auch mit
Stuff,
der
okay.
Studie. Hot Stuff heißt das Buch, ja.
Ja, okay, alles klar.
Da kann man es auch nochmal nachlesen. Also probieren ist immer eine Möglichkeit. Ich habe manchmal Patienten, die sagen, ach, das und das habe ich und meinen sie, Hormone helfen. Und da muss ich manchmal sagen, kann ich auch nicht sagen. Müssen wir ausprobieren.
Mhm, okay, ja. Verstanden. Die Botschaft ist angekommen. Frau Schaudig, war mir eine Freude. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Grüße nach Hamburg. Und wer mehr erfahren möchte, dem empfehle ich den Podcast Hormongesteuert mit Frau Dr. Schaudig. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Männern und welche Rolle Hormone im Leben eines Mannes spielen.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wir haben gerade ausführlich über Frauen gesprochen und was in den Wechseljahren passiert. Und jetzt sind die Männer dran, denn auch im Leben eines Mannes spielen Hormone eine große Rolle. Professor Christian Thomas ist bei uns. Er ist Klinikdirektor der Klinik und Poliklinik für Urologie am Universitätsklinikum in Dresden. Wir haben vor einer Stunde schon mal so kurz darüber gesprochen. Jetzt haben Sie freies Feld. Jetzt können Sie noch mal im Detail darauf eingehen. Inwiefern kann man die Wechseljahre einer Frau mit dem sinkenden Testosteronspiegel, denn das wissen wir, passiert auch bei Männern, vergleichen oder auch nicht?
Also wir haben ja gerade gehört von der Kollegin, dass Wechseljahre typisch bei der Frau sind, aber beim Mann, sagen wir mal, ein abrupter Abfall nicht stattfindet. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, das ist ja eher so ab dem 40. Lebensjahr beginnend, dass der Testosteronspiegel im Blut langsam sinkt. Und man sagt so 1-2% pro Jahr. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass jeder Mann irgendwann einen klinisch relevanten Testosteronmangel hat, der dann mit entsprechenden Symptomen einhergeht, auf die ich gleich noch eingehe, sondern man nimmt an, dass es etwa 3-5% der 60-Jährigen sind, die letztendlich sich mit einer Symptomatik, die aufgrund eines Testosteronmangels entstanden ist, beim Hausarzt, bei der Hausärztin und dann weitergeleitet beim Andrologen oder dem Urologen oder Endokrinologen vorstellt.
Das ist doch relativ wenig, wenn ich das mal so sagen darf, 3-5%. Ist das gestiegen oder war das schon immer so?
Die Frage ist, ob die Dunkelziffer nicht höher ist, ob vielleicht nicht mehr Patienten oder mehr Betroffene einen Testosteronmangel haben, aber es einfach nicht abklären lassen. Und die Ursachen, die ein Testosteronmangel halt mit sich bringen kann, sind ja vielfältig. Man muss ja wissen, es ist das Wichtigste. Männliche Sexualhormon hat natürlich als eine der Hauptwirkungen dafür zu sorgen, dass es die Libido verstärkt, also das sexuelle Verlangen. Also ist er auch für die Fortpflanzung wichtig, für die Produktion der Spermien in den Hoden. Darüber hinaus ist aber die Wirkung ja auch vielfältig. Es ist antriebssteigernd, es ist dominanzbestimmend von der Psyche der jeweiligen Person. Es ist wichtig für den Knochenstoffwechsel, auf das unser Kollege aus der Endokrinologie, ja, wo ich gerne mal kurz weiterleiten kann, wenn Sie direkt was dazu sagen wollen.
Ja. Ja, gerade der Knochenstoffwechsel, das hat man ja schon von unserer gynäkologischen Kollegin gehört. Das ist ja immer ziemlich unterbelichtet, muss man auch sagen. Gerade die Frauen, die mit Osteoporose oft dann zum Internisten gehen, das wird beim Mann gar nicht so dran gedacht. Ja, dem Internisten, gerade aus meiner Sicht, wir denken immer, Männer haben genügend Testosteron, der Knochen ist gut. Sieht man auch häufig, wenn man Knochendichtemessungen macht, dass der Mann immer noch besser aufgestellt ist als die Frau. Da muss ich auch unserer Kollegin da recht geben. Das mit Wechseljahren beim Mann. Der Internist, der steht nebenbei, kann mal zugucken und kann sagen, ah, ich glaube, die Gynäkologin hat da schon mehr recht, dass man das Wechseljahre vielleicht etwas übertrieben sind. Was mich interessieren würde, wie bei Ihnen der Patientenfluss ist, weil bei mir kommen die Patienten oft in die allgemeine Sprechstunde, Internistensprechstunde, wenn sie so 50, 60 Jahre alt sind, haben häufig mal zu Hause vielleicht ein kleines Problem oder es funktioniert zu Hause nicht mehr so und erfahren das dann irgendwie aus der üblichen Boulevardpresse, nenne jetzt mal keine Namen. Das ist so der Informationsfluss. Und mein Eindruck ist, Frauen sind besser informiert über die Wechseljahre.
Finden
auch
Sie?
Ja, glaube schon, über die Boulevardpresse. Ich glaube, die lesen einfach mehr.
Auch als Männer. Gut, ich meine, wir wissen es ja auch noch nicht so lange. Wie lange ist denn bekannt, dass es bei Männern auch so einen Abfall des Sexualhormons gibt?
Das ist schon über mehrere Jahrzehnte bekannt, aber ich glaube, dass so die letzten anderthalb Jahrzehnte das deutlich mehr in den Fokus gerückt ist und natürlich auch in der Boulevardpresse besprochen und diskutiert wird.
Ne? Deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, also beim Thema Hormone denken immer Männer, also es ist so ein Frauenthema, ist nichts für mich, aber ist es, ja?
Ja.
Ja. Wollten Sie noch weiter?
Ja, sehen Sie eine Verbesserung bei dem, wenn Sie Testosteron substituieren, oder sehen Sie es eher als Placebo-Effekt?
Also ich denke, es ist ganz wichtig zu schauen, ob die Symptome, die ein Testosteronmangel mit sich bringen kann, die vielfältig sind, vorhanden sind, dass man dann im Labor nachschaut, ob wirklich ein Testosteronmangel besteht. Mhm. Der ist ja definitionsgemäß, wenn er unter 8 Nanomolar pro Liter ist. Wir sehen manchmal Patienten, die dann bei 12, 11 in dem Grenzbereich sind, die dann schon Symptome mit sich bringen und wo man dann doch sehen muss, ob man nicht doch eine Testosterontherapie startet. Und es ist nicht so, dass jeder Patient dann von jetzt auf gleich innerhalb weniger Tage einen deutlichen Benefit davonträgt. Aber diejenigen, die, sagen wir mal, einen Testosteronmangel dann auch nachgewiesen haben, ist schon der größere Teil, der dann auch über die mittelfristige Zeit davon profitiert.
Wir haben vorhin die lange Liste der Symptome bei Frauen in den Wechseljahren gehört. Wie sieht es denn bei Männern aus im Vergleich?
Da ist die Liste der Symptome, die aufgewiesen werden, auch lang und vielfältig. Das geht einher von Abnahme der Muskelmasse, trotz dessen, dass man Sport treibt, Antriebslosigkeit, Erektionsbeschwerden, Zunahme des Bauchumfanges, damit assoziiert sein kann. Wie gesagt, es kann Einfluss auf den oder hat Einfluss auf den Knochenstoffwechsel. Insofern kann Testosteronmangel auch mal mit einer Osteoporose, heißt einem Knochenabbau, einhergehen, wobei der selten dann eine klinische Symptomatik mit sich bringt. Aber sagen wir mal, die Punkte Schlafstörung, das ist mhm. vergleichbar wie bei der Frau, das ist auch beim Testosteronmangel ein typisches Problem. Und wie gesagt, die Antriebslosigkeit und die erektile Dysfunktion, also Erektionsbeschwerden, das ist, sagen wir mal, hauptsächlich führend.
Herr Kollege, darf ich kurz ja. einhaken? Und zwar die ganzen Symptome, die Sie gerade geschildert haben. Die Patienten kommen ja primär häufig mit diesen Symptomen zu mir als Internisten, als in der Endokrinologie oder auch ganz normal in eine Lebersprechstunde. Mein Workup wäre einfach erstmal Schilddrüse als den Energietreiber anzugucken. Der Mangel, die Zunahme des Bauchumfangs, würde ich mal auf jeden Fall eine Alkoholanamnese machen. Gucken, kriegt sein Diabetes, Insulin, eines der wichtigsten Hormone schlechthin. Ab wann sollte ich dann den Patienten zu Ihnen schicken? Schilddrüse ist gut, Cortisol als den Stimmungsmacher und überhaupt das Hormon, was im Endeffekt auch den Energiestoffwechsel mitreguliert, auch dafür zuständig ist. Die Zuhörer kennen das sicherlich, wenn man Cortison nimmt, nimmt man Gewicht zu. Ja, die Leute leiden unter Stress, lesen in der normalen Literatur, in Zeitschriften. Durch Stress wird der Cortisolspiegel hochgesetzt. Stresscortisol muss man ausleiten, was natürlich medizinischer Blödsinn ist. Mhm. Aber, also Quatsch. Mhm. Und dann schieben die das immer so auf die Drüsen, weil klärt man alles ab, es ist alles gut. Ab wann würden Sie sich den Patienten gerne bei sich wünschen?
Ich glaube, genau das ist der Zeitpunkt, wenn man von den anderen endokrinen Drüsen, insbesondere halt der Schilddrüse, der Nebennieren, dann auch die Information hat, dass hier, sagen wir mal, kein Mangel besteht, keine Unterfunktion. Und dann ist der Punkt, wo man dann als Urologin, Urologe nachschaut, inwieweit der Testosteronmangel für die Ursachen, die der Patient mit sich bringt, ursächlich ist.
Und also sollen wir da Laborwerte vorher bestimmen? Ist es wirklich so, ein Laborwert gilt für alle? Oder probieren Sie auch mal aus, wenn der Laborwert normal ist, dass Sie mal Testosteron substituieren und gucken, wie wird es denn so?
Also wie gesagt, es gibt ja einen sogenannten Aging Male Symptom Score, das sind 17 Fragen, die sich ja genau mit dem Problem, den Testosteronmangel mit sich bringt, das heißt sagen wir mal Schlafprobleme, Müdigkeit, Erektionsbeschwerden, Veränderungen des Gewichts beschäftigt. Und wenn hier eine Auffälligkeit besteht, ist dann eigentlich dann die nächste Eskalationsstufe natürlich, sich das Labor auch nochmal anzuschauen. Wobei man auch sagen muss, zum Beispiel Stress sorgt für einen Schlafmangel. Wenn man einen Schlafmangel hat, und das ist ein wichtiger Punkt, denn genau zu dem Zeitpunkt des Schlafes wird am meisten Testosteron gebildet. Und wenn der Schlaf einfach zu kurz ist, kann das allein da schon zu führen, dass man 10-15% Testosteronreduktion im Blut sieht. Mhm. Das sind natürlich Punkte, die, wenn möglich, man vorab klären soll, die Probleme aus dem Weg schaffen soll und dann sehen soll, ob nicht dadurch allein schon eine Besserung erbracht werden kann. Mhm. Oder auch das Thema Übergewicht, Fettleibigkeit. Wir wissen, dass viszerales inneres Fett ebenfalls durch Entzündungsmediatoren, die dadurch gebildet werden, oder auch die Aromatase, das ist letztendlich ein Enzym, das Testosteron in Östrogen umwandelt, alles Faktoren sind, die letztendlich zum Testosteronmangel führen können. Mhm. Und die müssten vorab erst einmal abgeklärt werden, beziehungsweise dagegen angegangen werden.
Nun habe ich schon von Ihnen gehört, also Testosteron substituieren heißt ja, also synthetisches Testosteron zu geben. Welche Risiken sind denn damit verbunden? Das fragen sich sicherlich jetzt auch viele Männer. Also so eine adäquat oder zu der Hormonersatztherapie bei Frauen?
Ja, also Risiken gibt es natürlich potenziell auch, wenn man unkontrolliert die Testosterondosis von außen zuführt. Ja, das heißt, wenn der Spiegel, der ja zwischen 12 und 35 Nanopolar pro Milliliter liegen sollte, deutlich erhöht wird, kann das natürlich auch dazu führen, dass das Thromboserisiko steigt. Das liegt daran, dass Testosteron als anaboles Hormon auch die Blutbildung fördert und dadurch das Blut eindicken kann. Das sind Punkte, wo man zum Beispiel darauf achten muss, dass man das regelmäßig kontrolliert, die Blutwerte, den Hämatokrit, dass das Blut, wie gesagt, von der Zusammensetzung her stabil bleibt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich immer die Sorge auch der Krebsentstehung. Prinzipiell ist es so, und das wissen wir ja aus dem Doping im Rahmen des Sportes, dass eine deutlich erhöhte Testosteronzufuhr auch mit Krebsrisiken vergesellschaftet ist, zum Beispiel Leberkrebs, was im Vordergrund steht. Ob man dadurch das Prostatakarzinom bei einer Testosteronsubstitution, die man aufgrund eines Mangels, der nachgewiesen worden ist, erhöht, so sieht es allerdings nicht aus.
Ja. Ist denn das genauso gut untersucht wie bei Frauen? Oder müssen Sie dann auch aufholen?
Also ich denke, dass uns da die Gynäkologie um einiges voraus ist und mir natürlich ebenfalls immer mehr Informationen zu dem Thema Aging Male bzw. Alters Hypogonadismus, wie ja der Fachbegriff ist, wenn das Hodengewebe im Laufe des zunehmenden Alters immer weniger Testosteron bildet, erkennen, aber da besteht sicherlich noch Aufholbedarf.
Gibt es denn auch Männer, die vielleicht zu Ihnen kommen und sagen, ich will das sozusagen nehmen, um meine Lebensqualität zu verbessern, um mich wieder so zu fühlen wie früher, also so eine Art Lifestyle-Tablette?
Genau, und das ist ja der Punkt, den wir gerade diskutiert haben. Ja. Was machen wir mit den, sagen wir, Patienten, die vor uns sitzen, die Symptome eines Testosteronmangels angeben, aber laborchemisch keinen aufweisen? Mhm. Ja, und da bin ich auch eher zurückhaltend zu substituieren, weil wir dann natürlich unwahrscheinlich einen Effekt erwarten dürfen.
Was riskieren? Ja, also Sie wollten was fragen, Entschuldigung.
Ja, haben Sie öfters mal Patienten, die sich das Testosteron aus dem Internet besorgen? Weil das läuft bei mir häufig auf. Jetzt nicht gerade in der Endokrinologie, sondern mit einer Leberentzündung, mit einer Hepatitis oder auch Leberzirrhoseentwicklung, die das dann auch in jungen Jahren schon im Fitnessstudio sich irgendwo besorgt haben und da Riesenprobleme davon haben.
Also bekannt ist das, dass das natürlich gehandhabt wird in der Sprechstunde, habe ich die Patienten jetzt weniger, aber natürlich, genau das ist das Problem. Es wirkt dann insbesondere auf den Leberstoffwechsel.
Aber genau, wenn es vom Fachmann substituiert ist, führt es meistens nicht zu Problemen. Ja, also ich habe bislang noch nie einen Patienten von Urologen gesehen oder halt von einem Fachmann, von einem Endokrinologen, von uns, der im Endeffekt dann ein Problem hatte mit einem akuten Leberversagen, Leberentzündung.
Was riskieren denn zum Beispiel junge Männer, die jetzt Sport machen, die ins Fitnessstudio gehen und pumpen gehen, wenn sie künstliches Testosteron zu sich nehmen, um Muskelaufbau zu fördern?
Also prinzipiell ist es ja so, dass überschüssiges Testosteron umgewandelt wird zu Östrogen. Das heißt, bei längerfristiger Einnahme kann es zu einer Brustbildung kommen. Mhm. Es ist ja prinzipiell ein anaboles, aufbauendes Hormon, auch ein Mitogen, wie man das als Fachbegriff nennt. Und natürlich kann das auch Tumorwachstum stimulieren. Und hier ist insbesondere die Leber mit im Vordergrund stehen.
Ja. Wie sieht es denn mit den Sertoli-Zellen aus?
Mit den was?
Jetzt wird direkt mal den Kollegen.
Ja, genau.
Mit Infertilität, dass sie keine Kinder.
Also mit Fruchtbarkeit.
Mit Fruchtbarkeit. Ja. Wie sieht es dann mit der Spermatogenese aus, wenn ich zu viel Testosteron habe? Ich hatte noch dunkel im Hinterkopf, dass da diese Zellen mit kaputt gehen, wenn zu viel Testosteron substituiert wird.
Ja, also prinzipiell sind die Sertoli-Zellen, also man hat im Hoden neben den Keimzellen, die jetzt die Spermien bilden, zwei weitere Zellarten, das sind die Leydig-Zellen, die das Testosteron bilden, und die Sertoli-Zellen, das ist die dritte Zellart, die letztendlich den Nährstoff für die Spermien produzieren. Und die sind auch zuständig dafür, letztendlich das Testosteron den Keimzellen zukommen zu lassen, damit letztendlich die Spermienvorläufer sich zu Spermien weiterentwickeln können. Und wenn man jetzt zu viel Testosteron substituiert, kommt es zu einem negativen Feedback. Das heißt, die eigene Produktion des Testosterons im Hoden hört damit auf und damit wird das auch Einfluss nehmen auf die Qualität der Spermien, die gebildet wird.
Sie nicken.
Okay. Also dann hatte ich das noch richtig im Hinterkopf.
Okay. Ja. Kommen wir doch mal zu Ihnen. Sie sind Privatdozent und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 am Klinikum Chemnitz. Herr Dr. Wisniewski, Sie sind Internist, wie Sie heute schon ein paar Mal gesagt haben. Da fragt man sich erstmal, was haben denn Internisten mit Hormonen zu tun?
Also das Fachgebiet der Endokrinologie gehört auch zur inneren Medizin. Innere Medizin.
Aber das sind doch aber wiederum Fachärzte, zu denen man dann geht, ne? Da geht man dann nicht zum
Internisten. Genau, also in meinem Zentrum, also in meiner Klinik, gibt es die Endokrinologie, wir haben noch eine Hepatologie, Gastroenterologie. Mhm. Ja, also das sind alles Bereiche, die wirklich zusammenhängen. Mhm. Ja, man kann die Hormone nicht von der Leber zum Beispiel trennen. Die Leber gehört zu den Gastroenterologen. Gastroenterologen sind den meisten Zuhörern mit der Vorsorgekoloskopie in schlechter Erinnerung vielleicht. Oder?
Ja, klar.
Aber,
ja.
Aber zu diesem Fachgebiet gehört auch das Fachgebiet für Lebererkrankungen. Mhm. Und die beiden Fachgebiete überschneiden sich so dermaßen, dass es in der Regel in Deutschland so ist, dass die Endokrinologie in den meisten Krankenhäusern zu diesem Fachgebiet mit dazugehören. Und jetzt, Klinikum Chemnitz versorgt relativ viele Menschen in Sachsen, ganz Südwestsachsen, 1,9 Millionen. Deswegen ist die Endokrinologie bei uns auch relativ groß. Mhm. Im Endeffekt gehört dazu auch die Diabetologie. Die Diabetologie
ist ein endokrines. Auch ein Hormon ist.
Ganz ne? Genau, ja. Ganz genau. Das wichtigste Hormon schlechthin.
Weil? Ja,
ohne Insulin ist es mit dem Überleben relativ kurz. Das Wichtigste war damals die Entdeckung, dass wir Insulin spritzen können. Das ist, hat vielen Menschen so nach den 30er, 40er Jahren wirklich das Leben deutlich verlängert. Auch wenn wir es damals noch aus Schweinen gewonnen haben. Mhm. Ja, heutzutage eben verbessert, wie die Natur das züchten können, gentechnisch züchten, das Insulin. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, die Leber als endokrines Organ ist ja für den Stoffwechsel, für den Energiehaushalt extremst wichtig. Und wir haben es jetzt mehrfach gehört, die Leber baut aus Hormonen andere Hormone. Ja, aus Östrogen, Testosteron. Wir sehen das bei Leberzirrhotikern, denen mit der Zeit Brüste wachsen. Die feminisieren Patienten, die eine Leberzirrhose, also eine Vernarbung der Leber, ein Leberversagen kriegen, denen dann die Haare ausgehen, die immer mehr weiblich werden, sind natürlich auch insoweit daran interessiert, wieder ihren früheren Phänotypus, ihr früheres Aussehen, ihr früheres Wohlbefinden wieder zu erlangen. Dann das nächste ist Hunger. Hunger, Essen ist genauso Endokrinologie, Essen, Gastroenterologie gehört hier auch mit dazu.
Ich sag mal so, bei welchen Symptomen denken Sie heute auch an Hormone, wo Sie vielleicht vor 20 Jahren das noch gar nicht auf dem Schirm hatten?
Müdigkeit.
Echt?
Müdigkeit. Mhm. Müdigkeit. Es wird häufig erstmal abgetan, das ist alles Stress.
Ach so?
Alles Stress erstmal, häufig. Ja? Sei es jetzt in den Wechseljahren Müdigkeit, sei es jetzt ein Leberpatient, der müde ist, sei es auch der Mensch, der wirklich Stress hat und müde ist. Und manchmal ist die Müdigkeit eben Cortisol gesteuert. Das andere, wo ich auch immer an Endokrinologie denke, Sie kennen doch Kinder, die ein bisschen übergewichtig sind. Mhm. Ja? Oder Menschen, die übergewichtig sind.
Ja. Die es ja immer häufiger gibt.
Ja, ja, über die Hälfte der Bevölkerung ist übergewichtig mittlerweile. Jetzt heißt, das sind die Drüsen. Also sozusagen die endokrinen Drüsen. Und tatsächlich, die haben recht. Die Leute haben recht. Hunger, ein wichtiges Hormon für Hunger ist Ghrelin, was im Magen gebildet wird, macht uns Hunger. und führt dazu, dass wir einfach mehr essen.
Und entschuldigen Sie die Frage, aber wie kann es passieren, dass ist es dann eine Frage der Menge des Hormons, was entsteht im Magen?
Ja.
Oder auch, warum gibt es denn so viele fettleibige Menschen?
Naja, man muss ja mal denken, wofür unser Körper gebaut wurde. Unser Körper wurde gebaut, jeden Tag bis zu 40, 47 Kilometer zu laufen.
40?
Ja. Mhm. Wenn man sich die Völkerwanderung anguckt, wenn man sich überlegt, wo wir praktisch entstanden sind, da gab es nicht viel Essen. Mhm. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, dass wenn es Essen gibt, dass wir dann essen und Hunger haben. Man muss jetzt sich überlegen, der Körper hat nicht gewusst, dass wir zu einem Einzelhändler gehen können und da einfach dreimal täglich unser Essen kaufen können. Mhm. Und da kommen wir in der Endokrinologie wieder dagegen, können ankämpfen, weil gegen den Hunger gibt es auch ein Hormon, ja, das Semaglutid zum Beispiel, ja, kennt jeder als diese Abnehmspritze.
Und überlegen Sie bitte oder merken Sie sich, was Sie gerade sagen wollten. Wir müssen ganz kurz unterbrechen. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und wir reden gleich weiter über Hormone und warum es ohne sie gar nicht geht. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt. Wir sprechen heute über Hormone und warum Hormone so ziemlich alles in uns regeln. Und Katrin Tominski aus der Redaktion ist gerade bei uns mit den Fragen oder mit ihren Fragen der Hörerinnen und Hörer. Was steht auf der Liste?
Ja, Hormone beschäftigen sehr, sehr viele Menschen und Hormone und deren Auswirkungen auf den Körper sind oft auch noch ein großes Tabu. Und in diesem Zusammenhang hat sich Bernd aus Leipzig bei uns gemeldet. Er möchte erstmal sich bedanken für das Thema und sagt, das ist ein tolles Thema, Hormone als Boten unserer Gefühle. Und er findet es auch sehr schön, dass Menschen nicht verurteilt werden, wenn sie Probleme haben, die hormonbedingt sind, was ja sozusagen oft nicht besprochen wird und eher im Geheimen bleibt. Dann hat uns Camilla aus Pirna angerufen. Camilla ist mit ihren 25 Jahren noch wahnsinnig jung. Sie leidet aber seit ihrem 15. Lebensjahr an enormen Regelschmerzen und mit dem Zyklus verbundenen Stimmungsschwankungen, auch als PMS, prämenstruelles Syndrom, bekannt. Gerade kurz vor der Regel, sagt sie, ist sie sehr, sehr impulsiv, sehr zynisch, sarkastisch und vom Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und das sorgt eben auch manchmal, wie man sich vorstellen kann, für Schwierigkeiten. Und sie fragt jetzt, was kann sie dagegen tun? Gibt es Dinge, die helfen? Gibt es Lebensmittel, die vielleicht ausgleichend helfen und etwas Ruhe in dieses Hormonchaos bringen können?
Gut, jetzt muss ich für meine gynäkologische Kollegin mal kurz
einspringen ja,
als,
genau.
als aus der Endokrinologie. Und zwar 25 Jahre, mit 15 hat es angefangen, im Endeffekt mit ihrer Regel wahrscheinlich, mit diesen starken Regelbeschwerden ist ein anderes Tabuthema, was häufig gar nicht so beachtet wird bei Frauen, eben die Endometriose. Und da wirklich würde ich ihr raten, dringend an ein Endometriosezentrum zu gehen. Auch den Gynäkologen, ihren Hausgynäkologen, zu denen sie hoffentlich regelmäßig geht, auch mal darauf ansprechen, mit welchem Endometriosezentrum er zusammenarbeitet. Da gibt es alle Möglichkeiten, die man auch endokrinologisch mit Hormonsubstitution, sei es Progesteron, durchgehend nehmen in niedriger Dosis. Gibt es viele Möglichkeiten, solchen Patientinnen heutzutage zu helfen.
Sehr gut, danke.
Man muss das also nicht einfach hinnehmen.
Nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Wir gehen davon aus, dass 10-15% aller Frauen irgendwie eine Endometriose-Problematik haben. Das darf man nicht vergessen. Und es kann ganz vielschichtig sein, von Durchfall über Stimmungsschwankungen, allgemein starken Regelschmerzen. Ja, die sollen dann nicht einfach nur was gegen Regelschmerzen nehmen, mal eine Ibuprofen oder so, sondern wirklich ihren Gynäkologen gezielt darauf ansprechen. Und wenn der nicht weiterhelfen kann, sich wirklich an ein Endometriosezentrum zu wenden, meistens bei einem unserer Maximalversorger, Leipzig, Dresden, Chemnitz.
Ja, dann hat sich außerdem noch Heidrun Schönherr aus Erfurt gemeldet. Sie meint, sie hat gemerkt, dass sich im Freundeskreis so einiges verändert hat, besonders ab dem Alter von 50, 60 haben sich auf einmal die Männer anders verhalten, die Frauen haben sich anders verhalten, die Beziehung untereinander hat sich geändert und sie fragt sich jetzt, nachdem sie das so hört, ob das auch alles eventuell mit Hormonen und den Wechseljahren von Frauen bzw. den Hormonschwankungen bei den Männern zusammenhängen kann.
Es ist bestimmt schwer, darauf zu antworten. Weil wir wissen wenig über die genauen Umstände jetzt.
Prinzipiell haben sämtliche Verhaltensweisen natürlich mit den Hormonen zu tun. Mhm. Ob das dann automatisch mit einem Mangel bei den Männern oder den Frauen letztendlich vergesellschaftet ist, kann man jetzt daraus nicht schließen. Aber wenn, sagen wir mal, gewisse Symptome auf beiden Seiten vorhanden sind, die einem Mangel entsprechen, wie wir sie ja vorhin auch schon genannt haben, dann ist es durchaus mal eine Überlegung wert, auf dem Gebiet zu schauen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, man kann vieles den Hormonen zuschieben, aber letztendlich
auch nicht alles.
Alles.
Ja. Wobei es sicherlich keine Neuigkeit ist, weil man hört, dass Menschen zwischen 50 und 60 dann vielleicht nicht mehr ganz so lange zusammensitzen und dann sich eher zum Frühstück treffen und nicht mehr zur Party am Abend. Also man kann das sind Dinge, die ich bei mir feststelle. Gehen Sie ruhig ein bisschen näher ran.
Man kann das natürlich alles mit Hormonen erklären. Klar, ja. Oxytocin nimmt ab.
Was ist das?
Vielleicht, das ist das Kuschelhormon. Nennt sich das. Das ist das, was die Bindung.
Also es nimmt auch ab.
Das nimmt auch mit der Zeit ab. Und natürlich sind da Life Changes immer dabei, Lebensumstände ändern sich, die Kinder gehen aus dem Haus, wie auch
und dann
immer.
Kein Kuschelhormon mehr, wie ich meine, das immer. Ist schon
ja. sowas, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir als Mediziner da großartig primär weiterhelfen können, aber dennoch kann es ein Alarmsymptom sein, dass man trotzdem mal den Hausarzt und dann im Zweifel halt auch den Internisten und Endokrinologen bei fachspezifischen Fragen aufsuchen
muss. Vielleicht sind das ja auch die Stimmungsschwankungen oder so, die Sie meinen. Das können wir jetzt leider nicht genau differenzieren.
Ja. Ja, auf jeden Fall, der Hausarzt soll auf jeden Fall mal nach den Schilddrüsenhormonen gucken. Das ist in dem Alter so ein Knackpunkt.
Was ist? Okay, danke erstmal für den Moment. Wir hatten ja vorhin gesagt, Herr Wiesniewski, dass wir nochmal auf die Abnehmspritze zurückkommen. Was ich jetzt gelernt habe, ist ja, dass das, was da drin ist, auch Hormone sind.
Genau. Ein GLP-1-Agonist, ein sogenannter GLP-1-Agonist, der uns das Sättigungsgefühl gibt. Ein Hormon, was den Magen nicht entleert. Und das ist auch eine häufige Nebenwirkung, was die Patienten haben mit dieser Abnehmensspritze, dass sie einfach länger ihren Mageninhalt behalten und ihnen dann häufig ein bisschen übel wird. Ja, aber prinzipiell, wenn man übergewichtig ist und das nicht mit allgemeinen Maßnahmen hinbekommt, sprich weniger Energiezufuhr, mehr Laufen, ebenso wie das Bankkonto, ja, bloß beim Bankkonto geht es immer mit dem Abnehmen immer schneller, dann wirklich einmal nach einer endokrinologischen Erkrankung gucken. Es kann sein, dass vielleicht zu viel Cortison gebildet wird, Hyperkortisolismus. Häufig sieht man das bei Frauen, die etwas fülliger sind, die dann so einen Damenbart haben. Da sollte dann auch der Facharzt mal zu Rate gezogen werden, weil das ist ein so bunter Blumenstrauß. Mhm. Ja, Übergewicht führt zu Diabetes, führt zu Bluthochdruck. Und allein diese drei Sachen sind schon wieder, können wieder andere endokrinologische Erkrankungen sein, die das andere verursachen. Also das ist ein enges Zusammenspiel in einem entsprechenden, wirklich fein abgestimmten Uhrwerk. Mhm. Und da kann der Facharzt mit einigen sogenannten Basalwerten mal primär gucken, ist da was? Ist da eine Auffälligkeit? Guckt Cortisol an, er guckt sich die Schilddrüsenhormone an, er schaut sich den Langzeitzucker an, bestimmt, wie viel Insulin ist im Blut. Weil wir denken immer, Insulin, der Diabetiker, der Blutzucker erkrankt, der hat zu wenig Insulin. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Insulin wirkt nicht mehr. Wir werden älter. Bestimmte Umwelteinflüsse, so auch endokrine Disruptoren, die wir vorhin mal erwähnt haben, sorgen dafür, dass Insulin an Zellen nicht mehr so wirkt. All das führt dazu, dass der Patient halt übergewichtig wird. Mhm. Ja, übergewichtig, antriebsarm, schlapp. Ja. Dann wird häufig dann Insulin früher übersubstituiert bei solchen Patienten.
Ja.
Ja. Das führt noch mehr zu mehr, noch mehr Hunger. Die Leute werden noch dicker. Und im Endeffekt ist es dann eine sogenannte Mast, was dann die werden richtig gemästet damit, diese Patienten. Der alte Insulinpatient in den 70er, 80er Jahren war der typisch, ja, etwas aufgequollene, runde Patient. Mhm. Und deswegen zum Facharzt, wenn man Symptome hat wie Müdigkeit, Übergewicht, was man nicht in den Griff bekommt. Und im Zweifel halt dann bei Adipositas gerne so eine Abnehmspritze, aber auch nur an einem Adipositas-Zentrum. Ja,
beim Hausarzt?
Nee, bitte nicht.
Mhm, okay.
Bitte nicht. Man muss das wirklich vorher abklären, dass da nicht was anderes dahinter steckt und dass die allgemeinen Maßnahmen wirklich nicht funktionieren, weil oft wird...
Also Sie sind jetzt nicht grundsätzlich gegen diese Spritze, sondern wenn, dann nur vom Spezialisten.
Ganz genau.
Okay, gut. So, wir haben heute schon viel über körpereigene Hormone diskutiert, aber es gibt eben auch noch mehr, die sogenannten Umwelthormone. Und darüber spreche ich jetzt mit Professorin für pädiatrische Umweltimmunologie, Claudia Zenklussen von der Uni Leipzig. Frau Zenklussen, was genau sind Umwelthormone?
Umwelthormone sind Substanzen, sind Botenstoffe. Sie können natürlich oder synthetisch sein, aber sie sind den Körperhormone ähnlich und somit können sie die hormonelle Aktivität stören. Sie können entweder die Hormonaktivität blockieren oder verstärken und das macht schon ein Problem mit allen Funktionen in unserem Körper, die durch Hormone gesteuert werden.
Und wo finden wir sie denn in der Umwelt?
Wir finden sie so gut wie überall. Also wenn wir hier über die anthropogenen Substanzen reden, also von Menschen gemachten Substanzen reden, finden wir sie in Produkte, die Weichmacher haben. Wir finden sie in Kosmetika, zum Beispiel wenn wir Sonnenschutzprodukte auftragen. Die haben alle UV-Filter, die Endokrindisruptoren oder Umwelthormone sind. Wir haben sie im Essen, egal ob was Frisches ist, mit Pestiziden oder Fisch mit Reste von Substanzen, die in den Gewässern sind. Oder auch in Essensprodukte, die quasi vorbereitet sind und in Dosen sind oder in Verpackungen, die Plastik haben. Wir finden sie im Wasser, sogar in Trinkwasser, egal ob es aus der Leitung kommt oder verpackt. Wir finden sie überall. Diese Hormone sind in der Umwelt. Und wir können sie nur schwer loswerden. Und manche Substanzen sind gefährlicher als andere. Man weiß von verschiedenen Studien, dass Umwelthormone mit Störungen der Fertilität assoziiert sind, mit Störung der fetalen Entwicklung. Überall, wo Hormone eine Rolle spielen, besteht die Gefahr, dass die Umweltchemikalien, die Umwelthormone dort stören können und diese Funktionen nicht mehr richtig erfüllt werden von den natürlichen Hormonen und somit entsteht ein Problem im Körper.
Kann man sich überhaupt davor schützen und wenn ja, wie?
Also wir können nicht 100% uns davor schützen, gerade so persistente Substanzen wie PFAS, die jetzt in aller Munde sind, trotz Behandlungen von Wasser in der Kläranlagen etc. Das heißt, egal wie sehr ich mich bemühe, ich kann nicht Umwelthormone frei leben, aber ich kann schon eine Reduktion erzielen. Ich kann schon mich schützen, indem ich auf bestimmte Sachen achte. Und viele davon sind einfach für den Alltag. Zum Beispiel Plastikkontakt mit Lebensmitteln reduzieren. Es gibt zum Beispiel, wenn wir an Kosmetika denken, es gibt eine App, die heißt Foxtox. Man kann mit dieser App den QR-Code vom Produkt kennen. Und ja, da kommt eine Warnung, Achtung, dieses Produkt enthält Substanzen, die damit und damit in Zusammenhang gebracht wurden. Man kann duftstofffrei wählen zum Beispiel. Mhm. Beim Kochen kann man mit den richtigen Materialien kochen, wo zum Beispiel, wenn man eine Fahne hat, die einen Kratzer hat, die Wahrscheinlichkeit, dass PFAS rausgehen, ist sehr hoch, dann ersetze ich einfach diese Fahne oder versuche mit PFAS-freien Materialien zu kochen, ja, wie zum Beispiel nur Stahl. Die Beschichtungen sind immer ein Problem, weil eine Beschichtung in Kleidung, aber auch in Töpfe und andere Produkte, das heißt, da sind persistente Chemikalien drin, das ist ihre Funktion, diese Beschichtung zu erreichen. Und da kann man gut damit arbeiten. Und ich finde, die beste Prävention ist aktiv werden, politisch aktiv oder aktiv werden in dem Sinne, dass man sich gut informiert, seine Rechte kennt und sich dafür einsetzt. Und wenn zum Beispiel eine Petition an die EU geht, wo man für mehr Aufklärung sorgen möchte oder eine Revision der Chemikalienregulation, dass man aktiv ist und sich informiert, das ist die beste Prävention. Und insbesondere müssen wir in der Zukunft mehr dafür sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Gesundheitsbereich arbeiten, auch in der Lage sind, ihre Patientinnen und Patienten zu informieren. Und wenn ich bei einem Arztbesuch bei meiner Hebamme erfahren kann, dass ich zum Beispiel in der Schwangerschaft den Kontakt dazu und dazu vermeiden sollte, dann bin ich viel besser informiert und kann mich und mein Baby viel besser schützen.
Sagt die Professorin für pädiatrische Umweltimmunologie Claudia Zenklussen hier bei MDR Sachsen. Wir sprechen heute über Hormone. Jetzt zum Thema Umwelthormone. Welche Rolle spielen die denn in Ihrer Arbeit als Urologe, Herr Professor Thomas?
Ja, das Schöne an solchen Sendungen hier ist immer, dass man auch mal was dazu lernt.
Ach so.
Und man muss sagen, die Umwelthormone sind zumindest in der andrologischen Sprechstunde jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stehend. Mhm. Und die Frage ist ja auch immer, auch wenn man sie nachweisen kann, inwieweit sie dann für das spezifische Symptombild des Patienten, der vor einem sitzt, dann ursächlich sind. Das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, es ist wichtig, eine Awareness zu schaffen, dass es diese Umwelthormone gibt.
Kommt da noch was auf uns zu, von dem wir noch keine Ahnung haben?
Da bin ich ehrlicherweise überfragt, ob das so sein wird.
Ich würde sogar sagen, das wird eher abflauen.
Weil?
Die PFAS-Belastung, PFC-Belastung in Europa ist streng reguliert. Wir wissen natürlich nicht, wie viel ist gesund, wie viel ist ungesund, ist das überhaupt ungesund?
Ja.
Und viele kennen so Billig-Internethändler. Und wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, was die Kollegin gesagt hat.
Was meinen Sie mit Billig-Internethändler?
Ich weiß nicht, darf ich Ihren Namen sagen? Nee,
aber Sie können es ja ganz
an. Naja, so Badezimmervorhang um 50 Cent.
Okay.
Ja.
Das geht eigentlich nicht.
Ja, mancher Barber und so. Genau. Diese ganz, ganz billigen Sachen. Ja, es geht jetzt nicht darum, teuer ist besser.
Ja.
Aber aus unregulierten Ländern heraus, wenn man sich das übers Internet bestellt, können natürlich eine höhere Schadstoffbelastung haben. Aber selbst China hat ab März 26 den Gebrauch von PBAs, das sind so Phenole, Weichmacher verboten, PFC verboten. Wie das natürlich kontrolliert wird, wissen wir nicht. Aber ob das, ich weiß jetzt aus internistischer Sicht, wir können uns davon nicht schützen. Wir wissen zwar die Wirkungen aus Tiermodellen heraus und wir wissen aus Tiermodellen, dass da oftmals Wirkstoffmengen verwendet werden, denen wir in keiner Weise ausgesetzt sind. Ja, wir können Beobachtungen anstellen, dass die Leute infertiler werden. Es ist ja diese
unfruchtbarer.
Ja, unfruchtbarer. Ja. Und fragen uns, warum. Ja, das ist Hochzeit der Plastikzeit, geht langsam zum Glück runter. Zum Glück. Aber dafür ist es in den Weltmeeren und wir trinken das Wasser. Ich glaube nicht, dass das großartig abschätzbar sein wird.
Eine letzte Frage hätte ich noch mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort, also wir haben noch ein paar Minuten. Und zwar die Frage, was haben Hormone mit Süchten zu tun? Oder mit der Sucht an sich, egal auf was?
Besser antworten?
Wie Sie wollen.
Ich sage gleich Dopamin.
Dopamin. Was war das nochmal? Das war
Dopamin.
Das,
Dopamin ist das, was Adrenalin ausschüttet, was uns glücklich, was im Endeffekt der
Glückshormon,
im Endeffekt der den Kick gibt, dass Endorphine ausgeschüttet werden, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, die Dopaminsucht letzten Endes. Ja, ob ich jetzt Bungee Jump oder mein Dopamin-Kick durch die nächste Flasche Wodka krieg, ist immer schwierig. Ja, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Und dann ist es doch besser, die Dopaminsucht damit zu befriedigen, indem man zum Beispiel ein gutes Buch liest und sich darüber freut, was man da lesen kann.
Da kriegen Sie auch Dopamin ins Blut, ja.
Kann sein. Ja, oder gute Musik.
Ja, genau. Und was sagen Sie zum Thema?
Ja, und da sieht man ganz gut an dem Beispiel, wie die Hormone doch miteinander interagieren, denn Testosteron sorgt letztendlich für eine Dopaminausschüttung im zentralen Nervensystem, was der Kollege schon sagte, antriebssteigernd ist und motivationssteigernd. Und genauso das Serotonin, das das Glücksgefühl ebenfalls nochmal verstärkt. Also man sieht, normalerweise sind die ganzen Hormone, die wir haben, ja schon in einem Zustand, stabil halten. Und es kann immer natürlich durch eine Erkrankung dazu kommen, dass es dann zu einem Ungleichgewicht kommt. Und dann beginnen die Probleme, die wir dann im klinischen Alltag sehen, die sich mit den Symptomen, die genannt worden sind, dann auch äußern.
Kann man also auch Hormone mit Hormonen bekämpfen oder?
Meistens ist es ja so, dass es ein Schlüssel-Schloss-Prinzip ist. Das Hormon reagiert an einem gewissen Rezeptor oder in der Zelle, um eine Reaktion hervorzurufen. Meistens ist es der Mangel, der letztendlich dann durch ein von außen zugeführtes Hormon substituiert wird. Ne? Das ist eher der Fall.
So langsam beginnen wir uns auf das Level so Fernstudium Medizin.
Nee, seien Sie einfach glücklich. Das ist wichtig.
Ja, genau. Ich finde auch, wir sollten beim Thema Glückshormon vielleicht an dieser Stelle zur Ruhe kommen. Es ist ein schönes Thema. Und vielleicht konnten wir heute Abend dem einen oder anderen mal ein Gefühl geben, was Hormone können und wie gewaltig sie am Ende sind, wie sie uns steuern, wie sie uns Gesundheit beeinflussen. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann sagen Sie es gern weiter. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Dienstag. Gleich geht's weiter mit dem ARD-Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren, dass Sie da waren heute Abend.
Dankeschön.
Und ich bin Sina Peschke, verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Und wenn Sie noch unterwegs sind, dann kommen Sie gut nach Hause. So, und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann genau in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Wir haben da einiges im Angebot. Zum Beispiel den sächsischen Kultur-Podcast Aufgefallen oder Elefant, Tiger und Co. Es gibt einen Podcast zur Fernsehsendung. Und die gibt's natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie's gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD